Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderungen erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Wie erkenne ich den Willen Gottes? In den letzten Wochen haben wir in zwei Gottesdiensten ganz stark dieses Thema des Willens Gottes gestreift. Am Karfreitag ging es um diesen Aspekt des Gehorsams, dieses sich unter den Willen des Vaters zu stellen, bei Jesus Christus und dann auch Jesus als Vorbild für uns. Und am letzten Sonntag hat Lukas über das Gebet der Gemeinde gesprochen und dabei wurde auch klar, das Einswerden mit dem Willen Gottes hat sehr viel mit wirksamem Gebet zu tun. Der Apostel Paulus bezeichnet die Aufrichtung des Gehorsams des Glaubens als das zentrale Ziel seines apostolischen Dienstes. Der gesamte Römerbrief ist eingerahmt in diese Zielsetzung. So schreibt Paulus am Anfang des Römerbriefs, also gerade wirklich in den ersten Versen, Römer 1, Vers 5, schreibt er folgendes: Durch ihn haben wir empfangen die Gnade und Apostelamt, jetzt kommt das Wozu, den Gehorsam des Glaubens, um seines Namens Willens aufzurichten unter allen Heiden. Und am Ende des Briefes, praktisch im vorletzten Vers, kommt dann, macht er wieder diesen Rahmen zu und schreibt dort: Dem aber, der euch stärken kann gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit. Amen. Damit hat Paulus dann auch noch hinzugefügt, wozu dieser Gehorsam des Glaubens dient. Er dient nämlich am Ende zur Ehre Gottes. Diese Zielsetzung gilt auch für unser Glaubensleben. Gott will in unserem Leben den Gehorsam des Glaubens aufrichten. Was bedeutet eigentlich Gehorsam? Also dieser Begriff ist definiert durch den Satz, sich dem Willen einer Autorität unterzuordnen. Jetzt müsste ich eigentlich einen ganz großen gesellschaftlichen Exkurs machen, um darzulegen, dass das unserem gesamtgesellschaftlichen Trend diametral entgegenläuft. Das Bekenntnis unserer Gesellschaft heißt Selbstbestimmung. Und zwar in einer so absoluten Weise, dass letzte Woche die deutsche Ampelkoalition beschlossen hat, dass in Zukunft jeder Mensch das Recht hat, sein Geschlecht aufgrund seines Gefühls, wie er sich fühlt, festzulegen. So radikal ist die Selbstbestimmungsidee unserer Gesellschaft. Aber ich lasse es jetzt beiseite. Die Tatsache, dass Gehorsam des Glaubens bedeutet, uns dem Willen einer Autorität, nämlich Gott, unterzuordnen, bedingt ja eine Antwort auf die Frage, wie kann ich denn diesen Willen Gottes für mein persönliches Leben und wir für uns als Gemeinde entdecken und erkennen. Hier zuerst einmal eine Vorbemerkung. Diese Erkenntnis des Willens Gottes ist kein einmaliges, abruptes Ereignis, so dass wir praktisch die Weisheit mit Löffel gegessen hätten in einem einzigen Ereignis, sondern es ist ein fortschreitender Prozess, in dem wir auch fortlaufend reifen. Ein Weg, in dem wir persönlich und als Gemeinschaft zu Jesus hinwachsen. Und deshalb habe ich meine Predigt anhand eines Bildes von einem Weg aufgebaut. Und dieses Bild mag seine Schwächen haben. Ich hoffe aber trotzdem, ein paar wesentliche Wahrheiten weitergeben zu können. Ich erhebe auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist eine thematische Predigt, wo ich einfach ein paar wichtige Punkte herausgreife, nicht im Sinne, dass ich alles zu diesem Thema gesagt hätte. Ob wir auf einem Weg zum Ziel finden, hängt ja immer davon ab, welche Entscheidungen wir an Kreuzungen dieses Weges treffen. Und deshalb habe ich so drei Kreuzungssituationen, die ganz entscheidend sind, wo wir Weichen stellen in Bezug auf die Frage, den Willen Gottes zu erkennen. Ich habe das erste beschrieben mit, bevor es überhaupt in die Details geht, müssen wir uns ganz grundlegend richtig einspuren. Hier geht es um unsere Motivation. Warum, wozu möchte ich überhaupt den Willen Gottes erkennen? Es gibt viele Motive, die uns bewegen können, nach Gottes Willen zu fragen, aber nur ein Motiv führt uns letztlich in die richtige Richtung. Andere Motive können zum Irrweg werden und ich habe hier so ein paar Motive aufgezeigt. Das erste Motiv, Irrweg Perfektionismus. Der Hintergrund dieses Irrwegs ist die Annahme, ich werde geliebt, wenn ich vollkommen bin. Die treibende Kraft hinter diesem Perfektionismus ist die Angst vor Ablehnung aufgrund meiner Unvollkommenheit. Und aus dieser Annahme heraus gibt sich dann die Zielsetzung, keine Fehler zu machen. Also wenn es darum geht, ob ich angenommen bin oder nicht, dann sollte ich mir keine Fehler erlauben. Viele Menschen haben tatsächlich so ein Verhältnis zu Gott, ein perfektionistisches Verhältnis. Die Folge von so einer Gesinnung, wenn wir es einfach alles richtig machen wollen, damit wir geliebt sind, führt zu einer egozentrischen Verkrampfung in der Frage nach dem Willen Gottes. Eigentlich geht es dabei immer um mich selbst. Ich möchte perfekt sein, ich möchte vollkommen sein, ich möchte keine Fehler machen, damit ich geliebt werde. Das macht uns mehr blind für den Willen Gottes und vor allem auch für die Liebe zu Gott und zu unseren Mitmenschen, als dass es uns wirklich weiterhilft. Und die einzig wirksame Medizin gegen Perfektionismus ist ein Leben aus der Liebe und Gnade Gottes heraus. Er hat uns zuerst geliebt, sagt der Apostel Johannes und er schreibt später in Kapitel 4, Vers 18 seines ersten Briefes schreibt Johannes, Furcht ist nicht in der Liebe. Die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Also solange ich in diesem Perfektionismus-Modus bin und mir Liebe durch Vollkommenheit erarbeiten möchte, werde ich ziemlich scharf am Ziel vorbeigehen. Bevor wir Gottes Willen erkennen, brauchen wir dieses tiefe Vertrauen, dass wir vollkommen angenommen und geliebt sind durch Christus und durch das, was er für uns getan hat. Und dass er mich weiterhin lieben wird, auch wenn ich Fehler machen werde. Ich kann mich gut erinnern, als ich so als Pastor in den Dienst einstieg, war ich so ein richtiger Perfektionist. Und so Grundanlagen habe ich bis heute. Aber damals hat Gott mich in einer Situation wirklich geheilt, im Sinne von, er hat mir gezeigt, dass seine Liebe viel größer ist als mein Streben, keine Fehler zu machen. Ich habe mir vorgenommen, als Pastor jede Entscheidung, die ich treffe, wirklich mit Gott zu besprechen und nichts zu tun, was Gott mir nicht sagt. Das ist eine hohe Latte, oder? Und dann irgendwann hatte ich mit meiner Jugendgruppe, ich war Jugendpastor, hatten wir die Idee, ein Skilager zu machen. Und ich fahre gerne Ski und wahrscheinlich war auch der Wunsch der Vater des Gedanken. Und ich sagte, hey, wir organisieren ein Skilager. Und weil ich das Engadin so liebe, machen wir es im Engadin. Also Skilager organisiert. Dann am Anfang haben viele gesagt, sie kommen mit. Als um die Anmeldung ging, wollte plötzlich kaum noch jemand mitkommen. Und dann auf diesem Weg zu diesem Skilager, auf den Monaten vorher, kam plötzlich die Nachricht, das Haus oder das Hotel, das wir gebucht hatten, oder die Gruppenunterkunft, ist pleite gegangen. Und die Anzahlung, die wir dort geleistet haben, ist damit auch hinüber. Das heißt, ich hatte wirklich extrem Schiss. Keine Anmeldungen und die Anzahlung hinüber. Und ich sah schon meine Kündigung, weil ich ein Riesendefizit einfahre. Und ich bin zu meinem leitenden Pastor gegangen, habe ihm das gebeichtet und habe ihm gesagt, weißt du, ich habe einfach Gott nicht gefragt, ob wir das Skilager machen sollen. Und er hat gesagt, ja, das ist jetzt dein Problem, guck, wie du das löst. Ich mache das ganze Ding kurz. Am Ende wurde das Hotel übernommen von einer Übergangsgesellschaft. Die hat uns, obwohl sie das Geld nicht mehr hatten, die Anzahlung gut geschrieben. Und wir haben das Lager mit 78 Franken 10 Überschuss abgeschlossen. Und als ich diese Abrechnung gemacht habe, ist mir das brutal eingefahren, weil ich gedacht habe, ich habe es doch verdient, so richtig eins auf den Deckel zu bekommen. Das war mein Gottesbild. Und Gott hat mir gesagt, weißt du, Daniel, ich bin nicht darauf angewiesen, einen perfekten Pastor zu haben, sondern wenn Fehler passieren oder wenn du vielleicht überlegst du nächstes Mal besser, machst bessere Kalkulationen oder was auch immer, oder vielleicht vertraust du mir auch einfach, dass ich da bin, wenn es mal schief geht. Das war eine Lektion, das hat mich geheilt von diesem zwanghaften Glauben, alles perfekt machen zu müssen. Paulus spricht vom Gehorsam des Glaubens und dieser Begriff ist nie nur Gehorsam, sondern ist der Gehorsam des Glaubens. Der hat eine ganz bestimmte Richtung, nämlich ein Gehorsam, der aus tiefem Vertrauen in die Güte Gottes herauswächst. Auf dem, dass ich durch Jesus Christus geliebt und gerettet bin und nicht aufgrund meiner Werke. Der zweite Irrweg ist der Irrweg der Schmerzvermeidung. Hintergrund dieses Irrwegs ist, wenn ich alles richtig mache, werde ich nicht leiden. Das ist überhaupt nicht im Einklang mit dem Evangelium. Also fangen wir doch beim Kern des Evangeliums an, bei Jesus Christus. Von ihm lesen wir, dass er nicht in einem einzigen Fall gesündigt hat. Jesus war ohne Sünde. Hat Jesus gelitten? Ja. Jesus hat gelitten und zwar sehr viel. Auf der einen Seite für uns, aber auf der anderen Seite, in Hebräer 5, Vers 8, lesen wir, leidet Jesus um des Menschseins willen. Hier lesen wir in Kapitel 5, Vers 8, so hat er, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, was hat er? Gehorsam gelernt. Obwohl er Sohn war, hat er an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Also, liebe Leute, wenn Jesus, der vollkommene Sohn Gottes, in seinem Menschsein durch Leiden Gehorsam lernen musste, also dann bleibt uns das sicher nicht erspart. Oder Jesus hat einmal gesagt, der Jünger ist nicht größer als sein Meister. Also, wo Jesus durch musste, da dürfen wir auch durchgehen. Nicht in diesem erlösenden Sinn vom Kreuz, ich glaube, das ist uns allen klar. Wir lesen Apostelgeschichte 14, Vers 22, dass Paulus mit den ersten Christen in diesem Punkt sehr ehrlich war. Also krass konfrontierend ehrlich. Er sagt dort, nachdem sie die Menschen in Antiochia im Glauben ein bisschen gestärkt haben, sagt er, bevor sie abreisen, sie erinnerten sie noch einmal daran, der Weg in Gottes Reich führt durch viel Leid und Verfolgung. Also es ist unmöglich, Christ zu sein, ohne zu leiden und Schmerz zu erleben. Und das hat auch etwas mit diesem Gehorsam des Glaubens zu tun. Das bedeutet, ohne eine Gesinnung der Leidensbereitschaft werden wir den Willen Gottes kaum erkennen. Denn geschweige denn tun können. Gottes Willen ist in unserem Leben hier und da mit Leiden verbunden. Ich sage bewusst, es kann verbunden sein und nicht es muss. Oder ich habe vor kurzem das Gegenteil gesprochen, das wäre nicht weniger problematisch, eine Art christliche Leidensgeilheit, wo ich sage, alles, was möglichst wehtut, das ist Gottes Wille. Das ist natürlich auch falsch. Also, eine Leidensbereitschaft als Voraussetzung, den Willen Gottes zu erkennen. Der dritte Irrweg, die Ausrede. Pfarrer David Brunner schreibt in einem Artikel zu diesem Thema, für viele Christen ist die Frage nach dem Willen Gottes die Masterfrage. Aber manchmal habe ich den Eindruck, dass man sich auch ganz gut dahinter verstecken kann. Man sagt dann, ich weiß nicht, was Gott von mir will, also mache ich auch nichts. Schlechte Lösung. Es gibt eine Art, Fragen zu stellen, die nicht auf klärende Antworten abzielt, sondern auf ein Grundmaß an Ungewissheit. Wer auf eine solche und letztendlich ausweichende Art nach dem Willen Gottes fragt, benutzt das Mittel der Fragestellung eigentlich als Ausweg, als Ausrede. Und in der Regel gibt es in solchen Situationen genügend Klarheit, aber keine Bereitschaft zum Gehorsam. Und auf diese Weise stellt zum Beispiel Pilatus an Jesus diese große philosophische Frage, was ist Wahrheit? Er wusste schon lange, was Wahrheit ist. Seine Frau hat ihm berichtet von dem Traum. Sie hat gesagt, lass die Finger weg von diesem Mann, das ist ein Gerechter. Aber Pilatus war nicht an einer Antwort interessiert, deshalb lamentiert er hier mit einer Frage, auf die er gar keine Antwort erwartet. Im 1. Timotheusbrief schreibt Paulus, dass interessanterweise, dass die Endzeit von dieser Haltung gekennzeichnet wird, sein wird. Er schreibt dort von Menschen, die jederzeit etwas Neues hören wollen, aber unfähig sind, die Wahrheit zu erkennen. Und er sagt am Anfang des Kapitels 3 dann, worin dieser Grund liegt, dass sie nicht fähig sind, die Wahrheit oder den Willen Gottes zu erkennen. Der Grund liegt darin, dass die Menschen nur sich selbst und ihr Geld lieben. Also das heißt, dort, wo wir falsch gewickelt sind, wo eine falsche Motivation da ist, verhindern wir selbst, den Willen Gottes zu erkennen. Wenn wir Gottes Willen erfahren wollen, müssen wir es ernst meinen, mit allen Risiken und Nebenwirkungen. Dann müssen wir das Ziel haben, ein Leben zur Ehre Gottes zu leben. Das hat Paulus am Ende des Römerbriefs klar gemacht. Dieser Gehorsam des Glaubens hat das Ziel, dass unser Leben zur Ehre Gottes ist. Den Christen in Kolossä schreibt Paulus, dass er für sie betet, dass sie erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Kolosser 1, Vers 9 und 10. Und damit sind wir beim eigentlich verheißungsvollen Weg. Der Weg der Erkenntnis des Willens Gottes geht über die Hingabe an Gott aufgrund von Gnade. Wir erinnern uns am Anfang an die Zielsetzung von Paulus im Römerbrief. Und wenn Paulus in diesem Römerbrief sich so ein gewaltiges Ziel setzt, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten, dann dürfen wir erwarten, dass er in diesem Römerbrief natürlich auch etwas sagt, wie wir den Willen Gottes erkennen. Und dazu lesen wir in Kapitel 12, Verse 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Paulus sagt hier, der Erkenntnis des Willens Gottes muss unsere vollkommene Hingabe an Gott vorausgehen. Und diese Hingabe ist nicht der erste Schritt in diesem Prozess, sondern es ist die Antwort auf den ersten Schritt, den Gott gemacht hat, der uns zuerst geliebt hat. Also die Antwort auf die Hingabe von Jesus Christus für uns. Der Theologe Bernhard Waldmüller schreibt dazu: Entschieden den Willen Gottes zu suchen, meint die Bereitschaft, mich ganz dem Willen Gottes zu öffnen und alles beiseite zu lassen, was ihm entgegensteht. Und der Gründer des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, nannte diese Haltung eine Haltung der Indifferenz, eine völlig ergebnisoffene Haltung der Hingabe an Gott. Das ist die Voraussetzung, um Gottes Willen für unser Leben erkennen zu können. Also, es geht um einen Gehorsam aus Vertrauen, aus einem Vertrauen, das sich Gott hingibt und so nach seinem Willen fragt. Das Zweite, wenn wir so diese ersten Kreuzung hinter uns haben, dann ist die zweite die Wahl der Quelle wahrer Erkenntnis. Wir haben mit dieser ersten Entscheidung gute Voraussetzungen geschaffen, um auch die zweite richtig zu beantworten. Hier geht es um Quelle und Maßstab in der Erkenntnis von Gottes Willen. Und auch hier gibt es falsche Quellen und falsche Maßstäbe, die nicht zum Ziel führen. Ich habe hier einfach gekürzt auf drei Aspekte. Erstens die Quelle der autonome Menschenverstand. Hier ist nicht gemeint, dass wir unseren Verstand im Sinne der Fähigkeit logischen Denkens benutzen, sondern vielmehr in seiner Absolutsetzung. Im Sinne vielleicht, wie Immanuel Kant das formuliert hat. Kant sah in der Absolutsetzung des menschlichen Verstandes den Befreiungsschlag der Aufklärung. Seine Maxime bestand darin, seinen Verstand, dass der Mensch seinen Verstand ohne die Leitung eines anderen oder einer anderen Instanz benutzt. Dies aber schließt in letzter Konsequenz das Moment der Offenbarung und auch das Moment der Leitung von Gott ebenfalls aus. Kant hat gegen Ende seines Lebens versucht, Gott wieder in seine Philosophie zu holen, weil er gemerkt hat, dass das Ganze nicht aufgeht. Diese Art der Absolutsetzung unseres Verstandes, vor der warnt Salomo in Sprüche 3, Vers 5 und 6 und zeigt uns zugleich auch die Alternative auf. Verlass dich nicht auf deinen eigenen Verstand, sondern vertraue voll und ganz dem Herrn. Denke bei jedem Schritt an ihn, er zeigt dir den richtigen Weg und krönt dein Handeln mit Erfolg. Der Schlüssel ist, Verstand benutzen im Vertrauen auf Gott, im Hören auf Gott. Zweitens, so eine Quelle, die uns in die Irre führt, ist die Quelle der Meinung der Menschen. Man sagt von uns Menschen, dass wir Herdentiere seien. Auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass wir höher entwickelte Tiere sind, so hat doch dieser Herdenaspekt seine Berechtigung. Es wurde viel geforscht in diesem Zusammenhang und es ist ziemlich eindeutig. Wir Menschen laufen lieber mit dem Strom als gegen den Strom. Das ist einfach uns irgendwie eigen. Und deshalb besteht in der Frage nach dem Willen Gottes die große Gefahr, dass wir mehr vom Mainstream unseres Umfelds geprägt werden, als uns bewusst ist und als uns eigentlich lieb ist. Wenn wir uns aber vom Mainstream mitreißen lassen, dann werden wir wohl den Willen der Menschen erkennen, aber nicht den Willen Gottes. Oder nicht zwingend den Willen Gottes. Paulus fordert in Römer 12, Vers 2 auf, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Da können wir jetzt sagen, lauft nicht einfach mit der Masse mit. Eigentlich heißt es dort wortwörtlich, lasst euch nicht in die Form dieser Welt pressen. Sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, eurer Gesinnung, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist. Wie kommt es nun zu dieser Erneuerung der Gesinnung? Vielleicht wird es klarer, wenn wir uns bewusst machen, dafür kann man auch ein anderes Wort benutzen. Die Erneuerung der Gesinnung ist parallel oder synonym zu verstehen zur Erneuerung unseres Herzens. Und das ist ein Begriff, den kennen wir und der lässt bei uns auch sehr schnell wahrscheinlich Bibelstellen anklingen, zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 26. Dort lesen wir diese Verheißung, die auf die Zeit von Jesus Christus hin gemacht wurde: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Das ist dieses Ereignis an Pfingsten, wo die ersten Gläubigen an Jesus den Heiligen Geist empfangen und dieser neue Mensch entsteht, der Mensch mit einem neuen Herzen, der wiedergeborene Mensch mit Christus verbunden durch den Heiligen Geist. Die Quelle, die uns wirklich zu Gottes Willen führt, ist der Heilige Geist. Er ist der Schlüssel zur Erkenntnis des Willens Gottes. Und das Geheimnis liegt in seiner Innewohnung in uns und in seinem Wirken und Reden mit uns. Jesus Christus sagt, dass kein Mensch das Reich Gottes erben kann, wenn er nicht von Neuem geboren ist. Und damit meint er genau diesen Vorgang, den Hesekiel Jahrhunderte im Voraus beschrieben hat. Dass wir den Heiligen Geist empfangen, er in uns wohnt und er von innen heraus wirkend und gestaltend unser Leben verändert. Ohne diesen Geist fehlt uns die entscheidende Wahrnehmungsfähigkeit für den Willen Gottes. In 1. Korinther 2, Vers 14 lesen wir: Der Mensch kann mit seinen natürlichen Fähigkeiten nicht erfassen, was Gottes Geist sagt. Für ihn ist das alles Unsinn, denn Gottes Geheimnisse erschließen sich nur durch den Geist Gottes. Und in Römer 8, Vers 14 lesen wir: Alle, die sich vom Geist Gottes regieren lassen, sind Kinder Gottes. Also der Schlüssel, ein Leben im Willen Gottes zu leben, ist die Neugeburt und das Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Also für alle, die jetzt gemeint haben, der Heilige Geist sei nur für Pfingstler, da sollten wir spätestens wach werden. Also es gibt kein Christsein ohne den Heiligen Geist. Diesen Geist empfangen wir, wenn wir unsere Erlösungsbedürftigkeit erkennen, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erkennen in Jesus Christus und wenn wir aufgrund dieser Barmherzigkeit uns Jesus anvertrauen. Der Empfang des Heiligen Geistes ist dann Gottes Antwort auf unsere Umkehr. Weil der Heilige Geist so entscheidend ist, fragte Petrus die Johannesjünger in Ephesus, die wohl all die Richtigkeiten des Glaubens kannten, fragte er: Habt ihr den Geist empfangen? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und einer meiner Pastorenkollegen hat gesagt: Ja, manchmal prophezeit er seine Gemeinde mit dieser Frage: Hast du den Heiligen Geist empfangen? Ich will dich damit nicht verunsichern. Aber es ist nicht möglich, als Christ zu leben ohne diese Neugeburt, ohne diesen Heiligen Geist. Und es gibt eine Gefahr, dass man sich sukzessive in einer Gemeinde einfach sozialisiert, dass man weiß, was da gilt und dass man das Richtige sagen kann. Vor einiger Zeit war hier Lukas Patt auf der Bühne und hat gesagt, dass er genau das gemacht hat. Irgendwann wusste er, was ich antworten muss, damit ich hier als Christ durchgehe. Aber der Moment, den sein Leben verändert hat, war diese Begegnung mit dem Heiligen Geist, wo etwas ganz neu wurde in seinem Leben. Und seit diesem Tag, könnt ihr euch das Interview anschauen, hat sein Leben eine Wende genommen. Ohne diese Neugeburt und die Innewohnung des Heiligen Geistes ist Christsein ein absoluter Krampf. Also ich empfehle euch, das nicht zu tun. Aber es ist auch nicht so, dass wir uns auf den Kopf stellen müssen und mit den Ohren wackeln müssen, um den Heiligen Geist zu empfangen, sondern dass wir erkennen, wir brauchen Erlösung von Jesus und dass wir ihn annehmen. Eigentlich eine Kapitulation vor Gott und diese Bitte, schenk mir deinen Geist. Er wird das Leben ändern und wird uns Gottes Willen erkennen lassen. Also, wenn du diesen Geist in dir hast, dann hat Gott eine große Verheißung für dich, denn die uns Jesus Christus selbst gegeben hat. Er sagt nämlich, doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Johannes 16, Vers 13. Also, wenn der Geist Gottes in dir wohnt, dann kannst du einfach ganz entspannt sein. Er will dir den Willen Gottes offenbaren. Es ist nicht etwas, was unglaublich schwer ist, wo du dich extrem anstrengen musst. Manchmal braucht es Konzentration und das Suchen des Willen Gottes. Aber Gott will das tun, wenn sein Geist in dir lebt. Wenn du auf diese Frage aber, ob du ein Kind Gottes bist und ob dieser Geist in dir lebt, ob du ihn empfangen hast, keine klare Antwort hast, dann lade ich dich ganz herzlich ein zu einem Gespräch. Dann geh dem nach. Es muss nicht bei mir sein. Kannst du Lukas oder Toffi oder sonst jemandem aus der Gemeinde gehen, zu dem du Vertrauen hast. Aber kläre diese Sache, dass du eine geklärte Beziehung mit Gott hast. Dann sind wir bei der dritten Kreuzung. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es mehr ein Kreisverkehr. Wenn wir in die Ferien fahren, dann fahre ich manchmal, bei gewissen Kreisverkehren fahre ich ein- oder zweimal rundherum, weil ich Zeit brauche, die Schilder zu lesen und weil mein Navi vielleicht zu langsam reagiert und ich nicht ganz genau weiß, welche Ausfahrt soll ich nehmen, ja, dann lasse ich mir Zeit. Im Kreisverkehr kann man auch mal rundherum fahren. Und ich denke, wenn es darum geht, all die Mittel zu nutzen, die Gott uns gegeben hat, seinen Willen zu erkennen, dann vergleiche ich das mit dem Kreisverkehr. Also da sollte man nicht immer drin bleiben. Übrigens, ich habe jetzt was Illegales gesagt, das hat hier Polizisten, man darf eigentlich nicht zweimal durch den Kreisel fahren. Also, aber wenn es passiert ist, ist es halt passiert. Vielleicht hält einer seit ein paar Minuten die Luft an und sagt, hey, was ist mit unserem Pastor los? Der hat das Wichtigste vergessen. Entspann dich, jetzt kommt's. Denn das erste Mittel zur Erkenntnis lautet die Heilige Schrift als Gottes Rahmenwerk des Heiligen Geistes, um Gottes Willen zu offenbaren. Ich habe bewusst den Heiligen Geist ins Zentrum gestellt, denn es gibt erstens einen geistlosen Umgang mit Gottes Wort, der nicht dazu führt, dass wir den Willen Gottes erkennen. Also erste Stunde an der Bibelschule, Exegese, den Text ernst nehmen, machen die Dozenten diesen Witz. Nimmt jemand die Bibel, schlägt auf, blind, tippt drauf und sagt, ich suche den Willen Gottes. Und er tippt da drauf und sagt, und Judas ging hin und er hängte sich. Er sagt, okay, kann es nicht sein. Also nochmal, Bibel aufschlagen, Tipp drauf und sagt, geh hin und tue es sofort. Also, wisst ihr, das ist ein geistloser Umgang mit der Bibel. Ja? Es gibt aber auch andere Formen des geistlosen Umgangs mit der Bibel. Wir können die Bibel so sehr sezieren, theologisch, bis sie unter unserem Messer gestorben ist. Von dem her gesehen, der Heilige Geist ist das Zentrum, denn er hat diese Schrift inspiriert. Und deshalb habe ich überhaupt gar keine Angst, den Heiligen Geist ins Zentrum zu stellen, weil die Schrift wird dem Heiligen Geist nie widersprechen und der Heilige Geist wird der Schrift nie widersprechen. Ganz einfach. Es ist eine Einheit. Deshalb finde ich dieses Ausspielen von Geist und Wort eine ziemlich mühselige Geschichte. Die Schrift hat eine zentrale und exklusive Rolle. Sie ist das Rahmenwerk der Offenbarung des Willens Gottes. Das heißt, damit ist der grobe Rahmen abgesteckt. Wenn die Schrift sagt, du sollst nicht Ehe brechen, dann wird der Heilige Geist uns definitiv nie dazu führen, fremd zu gehen. kannst du hundertprozentig sicher sein. Wenn die Heilige Schrift sagt, du sollst deinen Mitmenschen vergeben, dann wird der Heilige Geist immer in diese Kerbe schlagen, kannst du 100% damit rechnen. Und so weiter. Die Bibel bildet den abschließenden Rahmen der Offenbarung Gottes, seines grundlegenden Willens für uns Menschen. Sie ist der Maßstab, an dem wir alle Offenbarungen prüfen. Das steht sogar in den Statuten der Stammi. Welche anderen Mittel der Offenbarung gibt es da noch? Es bleibt auch dort drin stehen. Dass das klar ist. Welche anderen Mittel gibt es noch? Es gibt das Momentum, dass Gott Worte aus seinem Wort, aus dieser Heiligen Schrift, benutzt, um uns ganz individuell anzusprechen. Wir sind da in einem heiklen Bereich, ich habe das gerade vorhin gesagt, aber ich möchte das nicht nur lächerlich machen. Es ist so, dass Gott manchmal durch sein Wort direkt in unsere Situation hineinspricht und dass diese Bedeutung oder diese Ansprache gar nicht den ursprünglich exegetischen Sinn meint, im Sinne von, es ist im Sinne des exegetischen Sinnes, aber es ist sehr persönlich zugespitzt auf unsere Situation. Ich habe das erlebt, als 19-Jähriger habe ich mich gefragt, oder als 20-Jähriger, Gott, wohin soll ich gehen, um meine theologische Ausbildung zu machen? Und es war meine Riesennot. Ich habe gesehen, es gibt eine Liste mit 30, 40 Ausbildungsstätten in Deutschland und der Schweiz und ich wusste einfach nicht, wohin gehen. Und dann habe ich eines Tages gebetet und das nächste, was ich las in der Bibel, war der Vers, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Dazu muss man wissen, ich habe ein Vaterland und ein Mutterland. Das Vaterland ist Deutschland und mein Mutterland ist die Schweiz. Und das war eine ganz große Weichenstellung, die ich zu treffen hatte. Nun, ich bin nicht Abraham, Gott hat damals zu Abraham gesprochen, aber Gott hat damals genau so etwas zu Abraham gesagt, etwas, was für ihn ziemlich krass war. Und hatte mir eigentlich nie vorgestellt, irgendwie wegzugehen, weit von zu Hause. Aber das war für mich so eine Wiederholung einer Anrede Gottes in einer ganz anderen Situation. Aber in dem Bewusstsein, Gott tut sowas. Und es ist Gottes Stimme. Da ist eine innere Gewissheit, ein Frieden da gewesen. Ich habe eine andere Situation erlebt von einer jungen Familie, deren Kind schwerst krank wurde, hatte eine Infektion und es hing am seidenen Faden. Es ging um Leben und Tod von Minute zu Minute. Und diese Familie hatte eine Riesennot. Sie kam zur Gemeinde und es wurde miteinander gebetet. Und in diesem Gebet sagt jemand, ich habe einen Vers bekommen. Offenbarung 2, Vers 10. Dort heißt es, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet. Und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Und diese Person sagt, Gott hat mir das aufs Herz gelegt, es wird nur 10 Tage dauern und dann wird das Kind das überstanden haben. Am Punkt 10. Tag ist dieses Kind über den Berg gewesen und dieses Wort hat den Eltern Trost gegeben, diese Zeit durchzustehen. Also manchmal redet Gott durch Bibelverse auf eine seltsame Weise in unser Leben. Das gilt es immer an diesem großen Rahmen und an den Grundwahrheiten der Bibel zu prüfen. Aber es ist das, was Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen erfahren und bezeugen. Manchmal redet Gott durch Bilder, Eindrücke, Visionen, Träume, die wir selbst empfangen haben oder die andere im Sinne einer prophetischen Rede empfangen haben. Das wohl krasseste Erlebnis in meinem Leben ist die Berufung meiner Eltern. Mein Vater war im Vorstand einer Bank. Er wurde dort gefördert, er hatte alle Karrieremöglichkeiten, die er wollte. Und eines Tages kam zu uns nach Hause ein Mann, der eine starke prophetische Begabung hatte. Und wo er sich verabschiedet, hat er gesagt, darf ich noch für euch beten? Also es war nicht irgendwie, komm, wir machen mal eine prophetische Stunde oder so. Einfach beim Abschied sagt, da darf ich für euch beten. Und er betet für sie und plötzlich sagt er, du, ich habe ein Bild für euch. Gott wird euch wegführen hier aus eurem Haus. Ihr werdet alles zurücklassen. Ihr werdet in ein Haus geführt, wo ihr Gott dienen werdet. Und das, ich habe dieses Bild von diesem Haus ganz klar vor mir. Seid offen für Gottes Führung. Und er hat dann noch beschrieben, dieses Haus steht an einem Berg und so weiter. Jedenfalls, eines Tages bekamen meine Eltern, glaube ich ungefähr 6 Jahre später oder 7 Jahre später, die Berufung von unserem Gemeindeverband, das Hotel des Gemeindeverbandes zu übernehmen und dort als geistliche Leiter zu dienen. Das war ein Riesenschritt. Mein Vater, seinen Job auf der Bank mit einem guten Lohn und mit Sicherheit aufzugeben und in ein Haus, christliches Hotel zu gehen, das, wenn man die Bücher angeschaut hat, pleite war. Also ziemlich großes Risiko, aber dieses Haus stand an einem Berg und es hat viele dieser Beschreibungen erfüllt und es war auch eine innere Klarheit, ein Wunsch von meinen Eltern da, Gott zu dienen mit ihrem ganzen Leben. Und so sind sie dorthin gegangen, haben ihr Haus verkauft, haben sogar ihr Vermögen als Darlehen in dieses Werk gesteckt und haben dort Gott gedient. Und ich war selbst dabei, als dieser rumänische Bruder, der damals in den USA lebte, zu Besuch kam, der diese Prophetie hatte. Und waren unterwegs mit dem Auto. Mein Vater gesagt, jetzt will ich es einfach wissen, ob der wirklich dieses Haus gesehen hat. Und er hat gesagt, du, wir fahren jetzt einfach mal so ein bisschen kreuz und quer. Falls du das Haus dann siehst, sag uns das, dass es das ist. Und wir fuhren durch die Straßen in unserem Dorf und irgendwann sprang er auf seinem Sitz aus und sagt, hier ist es. Das ist das Haus, das war das Hotel meiner Eltern. Also von daher gesehen, Gott kann sehr deutlich und klar durch prophetische Worte reden. Oftmals brauchen solche Erfüllungen viel Geduld und sie nehmen uns auch nicht das Risiko im Leben ab. Es gibt eindrückliche Ereignisse, die uns zum Augenöffner werden. Ich war in einer Entscheidung, wo ich eine Grenze setzen musste, aber ich mache das nicht so gerne, weil es war eine Konfrontation. Und ich war hin und her gerissen, soll ich das tun oder soll ich das nicht tun? Soll ich es einfach so über die Grenze laufen lassen und einfach tolerieren oder nicht? Und dann bin ich da in St. Fieden auf den Zug gegangen am Bahnhof, lauf auf die Gleise zu und vor mir, wie wenn es mir ins Auge springt, ist dieses blaue Schild, das wir an allen Bahnhöfen sehen, Übertreten der Gleise verboten. Das war wie ein Hammerschlag, dass Gott mir gesagt hat, und jetzt ist eine Grenze. Setz diese Grenze, denn es ist wichtig, diese Grenze zu setzen. Manchmal ist es ein Ereignis, das uns plötzlich Klarheit schafft und das ist auch immer verbunden mit einer inneren Gewissheit, mit einem inneren Frieden. Hier hat Gott gesprochen. Jürg hat das schon gesagt mit der offenen und geschlossenen Tür. Ich finde das etwas Wichtiges. Meine Mutter hat damals zu mir gesagt, als ich nach der Bibelschule suchte für mein Leben, die wirklich genau die richtige ist, um ja keinen Fehler zu machen, sagte sie mir, weißt du Daniel, ich war mal in so einer Situation, da habe ich Gott gesagt, lieber Vater im Himmel, ich bin noch ein kleines, dummes Schaf, bitte mach alle Türen zu, wo ich nicht durchlaufen soll. Also ich habe es dann tatsächlich auch so erlebt, dass viele Dinge unmöglich wurden aus irgendeinem Grund. Und am Schluss hatte ich wirklich, ich glaube, die Wahl meines Lebens mit der Bibelschule Beatenberg. Das mit der offenen und geschlossenen Tür ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Also ich laufe hier oft so zwischen der Stammi und der Lindenstraße und da steht oft auch die Tür vom Pokerclub St. Gallen offen. Also das ist eine offene Tür. Also ich sollte unbedingt mal Poker spielen. Aber wisst ihr was? Ich lese dann jeweils das, was auf der Innenseite der Tür steht. Und da steht, if poker is your religion, this is your cathedral. Also wenn Poker deine Religion ist, dann ist das dein Tempel. Okay, das ist nicht mein Tempel, wisst ihr? Also ich glaube, es gibt immer den großen Rahmen. Nicht jede offene Tür, nicht jede Gelegenheit ist natürlich das, was wir tun sollen. Manchmal ist es auch eine Versuchung. Und manchmal ist eine geschlossene Tür, wie Jürg auch gesagt hat, die Herausforderung, nochmal Gott zu fragen und uns klar zu werden, dass es vielleicht genau diesen Effort braucht, zu warten, bis sie aufgeht, oder vielleicht auch in der Vollmacht, die Jesus uns für diese Situation gibt, diese Tür zu öffnen. Es gibt ganz oft Gottes vorbereitendes Reden und Handeln in der Vergangenheit, das uns vorbereitet auf den Moment, wo wir seinen Willen erkennen müssen. Das ist interessant bei Maria, als die Weisen aus dem Morgenland kamen, haben sie ihr gewaltige Dinge über Jesus gesagt. Und dort heißt es, sie bewahrte diese Dinge in ihrem Herzen und bewegte sie. Also das heißt, wenn wir Gottes Willen erkennen wollen, dann müssen wir auch sensibel sein für all die Dinge, die Gott uns so über unser ganzes Leben auch sagt. Und wenn da etwas ist, jetzt wie bei meinen Eltern, diese Prophetie, dann müssen wir die behalten, diesen Schatz bewahren. Ich habe gelernt, dass ich diese Dinge nicht mit anderen Menschen teile, außer meiner Frau. Weil andere Menschen können dir etwas zerreden. Etwas, was nicht reif ist, muss man in dem Herzen bewegen und dann irgendwann wird es geboren. Und am Ende unser Verstand in Unterordnung unter Gott. Es ist natürlich, habe ich etwas Provokatives gesagt, dass unser Verstand ein Irrweg ist. Er ist ein Irrweg in seiner Absolutsetzung. Aber natürlich sollen wir unseren Verstand brauchen, und zwar in der Fähigkeit, Informationen und Dinge logisch und konsequent und stringent miteinander zu verbinden. Ich glaube, wenn Gott zu uns spricht, auf all diesen verschiedenen Kanälen, gilt es auch noch, das zusammenzubringen und in ein Bild zu bringen und von dort her dann eine Entscheidung zu treffen. Wie werden diese Mittel wirksam? Indem wir Gott suchen, uns Zeit für ihn nehmen. Das kann in vielen Formen geschehen. In meinem Leben hat es viel mit Bibellesen zu tun oder mit Bibelhören. Mache ich oft in letzter Zeit, dass ich mir Bibelabschnitte anhöre, weil es nochmal etwas anderes mit mir macht. In regelmäßiger Reflexion meines Lebens mit einem Tagebuch und so weiter. Die letzten Kriterien, wann kann ich eine Entscheidung treffen oder mir gewiss sein über etwas? Hier hat auch Ignatius von Loyola 3 Gedanken mitgegeben. Es gibt ja Fragen, wo wir zu keinem Zeitpunkt an diesen Ort kommen, dass wir sagen, 100% sicher, das ist es, genau das sollte ich tun. Und für diese Situation sagt Ignatius von Loyola, es gibt 3 Merkmale, die entscheidend sind, bevor wir handeln. Erstens, innerer Friede. Ist innerer Friede da oder ist innere Trostlosigkeit da? Und er sagt, wenn Trostlosigkeit da ist, trifft keine Entscheidung. Trifft Entscheidung und handle, wenn innerer Friede da ist. Das Zweite, was er sagt, miss alle deine Entscheidungen an diesem Maßstab, ob es mehr Frucht bringt. Bringt es dich näher zu Gott? Bringt es die Liebe Gottes mehr zum Ausdruck? Und das dritte Kriterium, das er nennt, bringt es mehr Einheit. Führt es uns in unserer Ehe mehr zusammen? Führt es uns als Gemeinde mehr zusammen? Führt es mich und Jesus mehr zusammen? Das sind so Kriterien, die uns helfen können. Und damit möchte ich euch viel Freude wünschen beim Entdecken des Willens Gottes.